Der GTA-Chef hält die KI-Übernahme von Spieleentwicklung für ausgeschlossen. Nvidia äußert sich zur krassen Kritik an DLSS 5 und Ubisoft hat einen neuen Chef und der kommt direkt von Tencent. Heute ist der 18.03.2025. Wenn der Kartoffelsalat zu tief im Auspuff drinsteckt, dann habt ihr keine Chance mehr, Leute. Und die News werden euch präsentiert von Memory PC. Aktuelles Highlight ist die Community Edition für nur 1.199 Euro, die damit sogar günstiger ist als im Eigenbau. Mit AMD-Power und 16 GB Videospeicher ist das System für alle aktuellen Grafik-Highlights optimiert. So seid ihr für kommende Gaming-Generationen gerüstet. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen die News mit Jules. Im Januar hatte Google einen Prototypen von Project Genie vorgestellt. Ein KI-Tool, mit dem man spielbare Welten mit Prompts generieren kann, wie Grafiken und Videos mit anderen KIs. Das führte dazu, dass einige Videospielfirmen wie CD Projekt, Nintendo, Roblox und Take-Two einen starken Abfall ihres Börsenwerts verzeichneten. Scheinbar, weil Leute nun wirklich glaubten, dass herkömmliche Spieleentwicklung damit ein Ding der Vergangenheit sei. Das findet Strauss Zelnick, Boss der GTA-Mutterfirma Take-Two, aber lächerlich. Dass eine KI künftig dazu in der Lage wäre, auf Knopfdruck ein Spiel auf demselben Level wie ein GTA zu erstellen, hält er für völlig ausgeschlossen. Das sei schlichtweg in keinem einzigen Entertainment-Bereich der Fall. Er nennt zum Vergleich die Musik. Gepromptete Lieder würden zwar wie ein echtes Lied klingen, aber schnell den Reiz verlieren, wenn man sie mehr als einmal hört. Sie seien nur ein Gimmick, um einen Geburtstagsgruß zu verschicken oder ähnliches. Zelnick zeigte sich überrascht über den Börsenwertverlust der Publisher. Seiner Meinung nach müssten neue Entwicklungstools den Wert von Spieleentwicklern eher erhöhen. AI stünde nicht in Konkurrenz zu Entwicklern, sondern könne für mehr Effizienz eingesetzt werden. Einen wirklichen Hit zu kreieren, werde seiner Meinung nach jedoch immer menschliches Engagement und Kreativität erfordern. Wir haben ja gestern bereits über DLSS 5 und die eher durchwachsene Spielerreaktion berichtet. In den gezeigten Beispielen sahen einige Gesichter durch die neue KI-Belichtungstechnik beinahe aus wie andere Menschen und es wurden Vergleiche zu KI-Filtern gezogen, die nicht mehr viel von der ursprünglichen künstlerischen Vision der Entwickler übrig lassen. Diese Bedenken hat der Nvidia-CEO Jensen Huang nun als völlig falsch bezeichnet. Die kreative Kontrolle läge weiterhin beim Entwickler, der ganz genau feintunen könne, mit welcher Intensität er die neue Technik einsetzen wolle, um den visuellen Stil des Spiels nicht zu gefährden. DLSS 5 baue auf der existierenden Geometrie des Spiels auf und verändere die Vision nicht. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Jensen recht hat und wir bisher zu hart mit Nvidia ins Gericht gegangen sind? Unser Tech-Experte Jan Stahnke hat eine Einschätzung für euch.
Also ich persönlich glaube, dass Jensen Huang hier schon teilweise recht hat, denn Entwickler haben ja Einfluss auf DLSS 5. Die setzen nicht nur in der Engine einen Haken und sagen, okay, ist erledigt, mal gucken, was passiert, sondern die sehen ja, wie ihre Charaktere sich verändern und können das entsprechend tweaken. Momentan wissen wir halt noch nicht, wie genau das getweakt werden kann. Wir wissen zwar von Steuerelementen für Intensität oder Farbkorrektur, aber das klingt halt momentan auch noch nach relativ wenig Detailarbeit. Ich denke aber schon, dass das später mehr ins Detail gehen wird. Die Technik wird ja bis zum Release im Herbst auch noch optimiert. Also was das angeht, hat Jensen Huang recht. Seine Aussage war aber natürlich höchst fragwürdig, dass jetzt alle Gamer Unrecht haben und übertreiben. Und das wird alles ganz toll. Ich denke, so einfach wird es dann auch nicht sein. Also sind wir bisher zu hart ins Gericht gegangen? Ich denke eher nein, denn ein Großteil der Community findet diesen Look nun mal unschön. Ich persönlich gehöre auch dazu und damit muss sich auch Nvidia und die entsprechenden Entwickler auseinandersetzen.
Danke, Jan. Was meint ihr so, Leute? Habt ihr alle Unrecht mit eurer Kritik? Ubisoft macht beim Konzernumbau ernst und setzt dabei ausgerechnet auf einen Manager mit Tencent-Vergangenheit. Das könnte mehr als nur ein Personalwechsel sein. Mit Julien Barrès übernimmt ein langjähriger Tencent-Manager gleich zwei zentrale Creative Houses. Diese Einheiten sind das Herzstück der neuen Struktur und kümmern sich gezielt um Live-Games sowie Mobile- und Casual-Titel. Genau dort liegt auch seine Erfahrung. Bares war zuletzt in einer Führungsrolle bei Tencent Games tätig und bringt über 25 Jahre Erfahrung aus Bereichen wie Online, Mobile und Service Games mit. Parallel dazu baut Ubisoft ein übergeordnetes Creative Network auf, das Ressourcen und Know-how zwischen den Teams bündeln soll. Ziel ist eine effizientere Entwicklung mit klaren Verantwortlichkeiten. Ein weiterer Schritt im laufenden Großumbau des Publishers. Die Personalie passt dabei auffällig gut zur strategischen Richtung. Ubisoft richtet seine neuen Einheiten bewusst auf Genres und Geschäftsmodelle aus, die langfristig Umsatz bringen sollen. Allen voran Live-Service und Mobile. Genau das sind die Stärken von Tencent. Vor dem Hintergrund der aktuellen Probleme des Unternehmens wirkt das wie ein kalkulierter Kurswechsel. Ubisoft hat zuletzt mit schwachen Zahlen, gestrichenen Projekten und Umbauplänen zu kämpfen gehabt. Die neuen Creative Houses sollen das ändern und die Verpflichtung eines Tencent-Veteranen deutet darauf hin, dass man sich stärker an genau diesem Erfolgsmodell orientiert. So, wir haben noch eine ganze Menge Themen für euch. Hier kommt nun also unser News-Ticker, Ticker, Ticker, Ticker. Subnautica 2. Kurz nachdem der Gerichtsbeschluss den alten CEO wieder zurück ins Unternehmen geholt hat, gibt's auch direkt einen Release-Termin für den Early Access. Bereits im Mai soll es losgehen. Marathon. Bungie experimentiert mit einem neuen Duo-Team-Modus. Der Modus kann ab heute auf der Parameter-Map ausprobiert werden und wird für eine begrenzte Zeit verfügbar sein. Highguard. PlayStation-Spieler bekommen nun Refunds für alle Ingame-Käufe, die sie in Highguard vor dem jähen Ende getätigt haben. Ob Xbox und Steam nachziehen, ist aktuell noch unklar. Battlefield 6. Das neue Update liefert einen neuen Spielmodus, in dem ihr die Hagental-Base-Map in der Dunkelheit erlebt, mit Nachtsichtgeräten, die euch einen entscheidenden Vorteil bringen und das Gameplay prägen sollen. Und zum Schluss noch was Schönes für eure geschundenen Seelen von Paul. Der Solo-Entwickler Cake77, der das Tower-Defense-Spiel Tangi TD entwickelt hat, schaut mit seiner Frau im Stream auf den Umsatz und ist davon sichtlich gerührt. Haltet euch mal lieber gut fest, denn heute springen wir in der Gaming-Geschichte so weit zurück wie nie zuvor. Heute geht's nämlich ins Jahr 1969. Diese Woche vor 57 Jahren wurde nämlich Konami gegründet. Und wenn ihr jetzt denkt, aber Moment mal, gab es 1969 überhaupt schon Videospiele? Dann kann ich euch sagen, ja, aber Konami hat damals noch gar keine gemacht. Die haben nämlich als Jukebox-Verleih angefangen, haben also Bars und Restaurants in Osaka, Japan mit Musikautomaten beliefert. Der Name Konami ist übrigens zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben der Familiennamen der Gründer Kusuki, Nakama und Matsuda und Ishihara. Trotzdem ist Konami kein Fantasiewort, sondern bedeutet kleine Welle. Was die kleinen Wellen im alten Firmenlogo erklärt. Das erste Spiel von Konami, den Breakout-Klon Block Yard von 1977, kennt heute keiner mehr. Doch schon 1981 kam dann mit Frogger ein absoluter Welthit in die Spielhalle. Nach großen Erfolgen mit Arcade-Automaten mischte Konami von den frühen 90ern an mehrere Jahrzehnte mit Mega-Hits wie Castlevania, Metal Gear, Silent Hill oder Pro Evo maßgeblich im Heimkonsolenmarkt mit. Dann kam es jedoch 2015 zu einer großen Umorientierung auf Mobile Games und gleichzeitig zum Bruch mit Metal Gear-Erfinder Hideo Kojima. Aber das ist eine andere Geschichte aus der Gaming-Geschichte. Und zum Schluss noch eine kleine Stream-Übersicht, weil diese Woche wieder so viel bei uns auf Twitch passiert. Vielleicht sitze ich jetzt gerade im Stream, während ihr dieses Video schaut, denn um 16 Uhr erraten wir gegeneinander die Release-Jahre bekannter Open-World-Hits. Ab 17 Uhr sprechen wir über die Zukunft von Open-World und wie Crimson Desert dazu passt. Und um 18 Uhr bauen wir eine Tierlist der besten Open-World-Marken. Am Donnerstag könnt ihr von 10 bis 12 Uhr unsere Tester über Crimson Desert ausfragen. Und am Abend ist endlich der große World of Warcraft Raid mit unserer Community-Gilde, bei dem sich endlich die Frage aller Fragen klärt. Konnte Magdalena noch genug Gear farmen, um Raid-ready zu sein? Oder muss ich das alles alleine heilen? Und am Freitag von 12 bis 16 Uhr zocken wir mit euch ausführlich in Crimson Desert rein und verschaffen euch einen Ersteindruck dieses Open-World-Fiebertraums. Und das waren die News für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, dann lasst uns sehr gerne ein Abo da. Vor allem, weil schon heute Abend um 23 Uhr unser großes Testvideo zu Crimson Desert erscheint. Und das wollt ihr garantiert nicht verpassen. Wenn das Video live ist, solltet ihr hier draufklicken können, um direkt dahin zu gelangen. Danke fürs Zuschauen und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen. Euer Jules.